Willkommen zum Hype-Podcast, Folge 185. Heute mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar 2022. Unser Thema heute. Ranga Yogeshwar ist einer der bekanntesten Wirtschaftsjournalisten und Publizisten des Landes. Mit kritischem Blick beobachtet er die Debatte um Pandemie, Empirie, Klimawandel und Energiepolitik. Leben wir in einer postfaktischen Gesellschaft? Löst sich der gesellschaftliche Konsens auf? Wirkt das Konzept der Aufklärung tatsächlich noch breit in die Gegenwart hinein? Etablieren sich andere Weltbilder, die den Dialog erschweren und der Gesellschaft ihre politische Basis entziehen? Welchen Einfluss haben soziale Medien auf diese Entwicklung? Weshalb führt mehr Information nicht unbedingt zu mehr Wissen? Von Fragen wie diesen handelt der erste Teil unseres Gesprächs. Im zweiten Teil erörtern wir Energiepolitik. Steht Kernkraft vor einer Renaissance? Kann der Traum von sauberer, unbegrenzter Energie jemals wahr werden? Eine Folge für alle, die sich für das Denken einer der klügsten Beobachter unserer Zeit interessieren. Ranga Yogeshwar, herzlich willkommen. Danke fürs Mitmachen.
Hallo.
Freut mich, dass du dabei bist. Ranga, du bist seit Jahr und Tag dein gesamtes Berufsleben lang als Wissenschaftsjournalist tätig. Hättest du dir denken können, ausmalen können, dass wissenschaftliche Methode als solche einmal unter Druck gerät, dass es so etwas geben könnte wie die postfaktische Gesellschaft, dass es auf Empirie nicht mehr ankommt, sondern dass Meinung über alles gestellt wird?
Ehrlich gesagt, nein. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, ist es so, dass wir eine Gesellschaft haben, die eigentlich sich aufgeklärt gibt. Also wir sagen alle, der Geist der Aufklärung ist die Basis für unsere Demokratie. Wenn man aber dann genauer hinschaut, merkt man, was man dafür braucht, ist eben ein Konsens, eine Basis. Wenn wir beide miteinander diskutieren, dann können wir von mir aus auch kritisch diskutieren, streiten, aber zwischen uns beiden gibt es einen Konsens, dass Fakten Fakten sind, dass es gewisse Dinge gibt, über die man nicht diskutieren braucht, weil wir sie beide als Konsens akzeptieren. Und genau das löst sich momentan auf.
Woher kommt das?
Ich glaube, das kommt aus, es gibt verschiedene Ursachen. Das erste ist, das Verständnis der Aufklärung ist zumindest in meiner Auffassung ein Angebot. Also machen wir uns nochmal klar, von wo kommt diese Aufklärung? Die kommt eigentlich aus einer Welt, die vorher sehr dogmatisch war, mit Glaubenssätzen geprägt war, mit einer starken Religiosität. Und dann gab es diese Aufforderung zu sagen, sapere aude, also nutze deinen Verstand, denk selber nach. Und genau das ist ein Angebot. Was wir aber, glaube ich, im Laufe der Industrialisierung gemerkt haben, ist, dass dieses Prinzip natürlich unglaublich potent ist und langfristig einige Menschen die Aufklärung auch wie ein Glaube, wie etwas erleben, was man nicht wirklich als Privatmann verifizieren kann. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Wenn wir heute eine bestimmte Medizin bekommen, dann sind wir nicht in der Lage, die detaillierte Biochemie und die Wirkweise dieses Medikaments überhaupt zu verstehen. Die meisten sind Laien. Das gilt genauso für den Bauern, der heute Düngemittel ausbringt oder Saatgut und bei diesem Saatgut nicht mehr weiß, was da zum Beispiel genetisch vielleicht optimiert wurde, damit die Pflanzen Herbizidresistenzen bekommen. Und das führt dazu, dass wir irgendwann als Laien eigentlich nicht in die Freiheit gekommen sind, zu sagen, wir können unseren Verstand nutzen, sondern statt dem Pastor zu glauben, müssen wir jetzt dem Wissenschaftler glauben. Und das, glaube ich, ist bei vielen Menschen ein Problem, zumal es ganz viele Bereiche auch in der Wissenschaft gibt, die nicht eindeutig zu beantworten sind. Also es gibt immer offene Fragen, das haben wir während der Corona-Pandemie gemerkt. Das war Work in Progress und der eine oder andere hat dann das komische Gefühl, ich muss denen glauben, aber die wissen es ja auch nicht ganz genau. Und genau das wankt oder führt zu einem Wanken dieser Basis der Aufklärung.
Nun ist die Aufklärung als historische Periode vergleichsweise kurz gewesen, nur 40 Jahre eigentlich. bezeichnet man klassischerweise als Aufklärung. Und die Aufklärung stand immer unter Druck, das Vernunftsprinzip auch. Du hattest gerade vom Glauben an den Pastor, den Bürgermeister und den Lehrer gesprochen. Wir wissen aus vielen soziologischen Untersuchungen zur Pandemie und auch zur Corona-Leugnung, dass die besonders dort stark ist, wo Pastor, Lehrer und Bürgermeister sagen, das hat alles nicht seine Richtigkeit. Sieh doch daher, auch Herr Drosten streitet sich mit seinen Fachkollegen. Also, wenn ich dich richtig verstehe, ist gerade die Unbedingtheit des Glaubens, der christliche Pastor vertritt eine Unbedingtheit des Glaubens, wenn diese Glaubensunbedingtheit ins Wanken gerät und wenn die Instanzen, wenn die Personen, die einem vorgeben, was man vielleicht denken könnte, selber nicht mehr sicher zu sein scheinen, dann hat es sich mit dem Prinzip Glauben eigentlich gehabt.
Ja, was aber dazu kommt, ist, dass die klassischen Systeme eigentlich ins Wanken kommen. Also man muss sich mal klar machen, wir befinden uns mitten in einem großen Umbruch. Und ich greife mal die Politik heraus. Kurz vor der Corona-Pandemie war eigentlich klar, dass das politische System vor einem unglaublichen Phasenübergang steht. Also klassische Parteien hatten nicht mehr die großen Mehrheiten. Wir haben beobachtet, wie die Mitglieder in politischen Parteien dramatisch zurückgegangen sind. Also da ist ganz viel passiert. Also da wankte auch etwas. Und dann kommt eine Pandemie und das ist für die Politik in gewisser Weise oder für das Establishment fast eine Chance gewesen zu sagen, hey, wir sind da und jetzt zeigen wir euch, wie wichtig wir sind. Das merkt man auch an vielen Statements etc. Das hat man gesehen auch, keine Ahnung, beim öffentlichen Rundfunk. Ähnliche Situation, Medien verändern sich. Und plötzlich sagt der öffentliche Rundfunk, guck mal, jetzt ist die Pandemie, das ist unsere Stunde und jetzt können wir den Leuten zeigen, wie wichtig wir sind. Aber darunter liegt ein großer Umbruch. Und was wir einfach merken ist, da werden Karten momentan neu gemischt. Niemand weiß, wie die neuen Ordnungssysteme aussehen. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass die alten nicht mehr tragen.
Welche Rolle spielt Digitalisierung und im Speziellen das Aufkommen von Social Media? Früher war es sicherlich ein Meinungsmonopol nach Mark Twain, die Macht der reichen Leuten, ihre Meinung zu sagen, unbestritten. Dieses Monopol wurde aber nicht nur angegriffen, etwas Neues dazugetreten, Social Media, jeder kann seine Meinung zu Protokoll geben, sondern die Meinungsmonopole oder die Meinungsmacher von damals sind selber extrem in die Defensive geraten, bis auf wenige Ausnahmen eigentlich zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden und haben an der öffentlichen Debatte einen immer weiter schwindenden Anteil. Also Digitalisierung, Social Media, wie ist das gerade von dir beschriebene Vorgehen beschleunigt worden dadurch?
Na, was wir auf jeden Fall sehen ist, wenn man einfach mal 100 Jahre zurückgeht, dann könnte man sagen, mehr Information war gleichbedeutend mit mehr Demokratie. Heute stehen wir vor fast der umgekehrten Situation. Es gibt so viel Information, ob sie nun korrekt ist oder nicht, mag man nicht sagen, dass sie verunsichert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass speziell soziale Medien immer eine kommerzielle Grundlage haben. Und diese kommerzielle Grundlage führt dazu, dass man eigentlich Aufmerksamkeit erreichen möchte. Also die Erregungsbewirtschaftung, wie ich das nenne, steht im Vordergrund. Das kann man sehen, auch in vielen Untersuchungen. Sinan Aral hat das zum Beispiel gemacht, indem er Twitter untersucht hat und gesehen hat, dass Informationen, die falsch sind, sehr viel stärker sich ausbreiten. Die konkrete Zahl ist 6-mal schneller 1500 andere Menschen erreichen als korrekte Informationen. Und die Frage dahinter ist, es gibt zwei Ursachen, warum das passiert. Das eine ist, wir Menschen. Wir Menschen sind besonders angezogen von Dingen, die uns irgendwie komisch klingen, die irgendwie seltsam sind. Da klicken wir drauf und das ist oft genau die Eigenschaft von falschen Information. Und das zweite ist, dass die sozialen Medien selber aufgrund ihres kommerziellen Betriebssystems natürlich per Algorithmus dafür sorgen, dass genau diese erregenden Tweets zum Beispiel nach oben gespült werden und damit zu einer Selbstverstärkung führen. Und diese beiden Faktoren führen einfach zu einer völligen Destabilisierung, weil am Ende die Frage ist, wem glaubt man, wem glaubt man nicht? Wir haben keinen Dämpfer. Soziale Medien haben im Gegensatz zum Journalisten nicht die Pflicht, der Wahrhaftigkeit, der Ausgewogenheit, der Fairness der Berichterstattung. Und was wir also jetzt erleben, ist im Grunde genommen ein Rauschen, was wirklich verstärkt wird.
Was kann man dagegen tun? Wird die Welt jemals wieder so, wie sie früher war, und sollte sie es werden?
Also es ist sehr schwer aus dem einfachen Grunde, ich führe auch viele Gespräche, zum Beispiel mit YouTube, die natürlich ganz klar sagen, wir können auf der einen Seite nicht Zensur betreiben, also wir können nicht irgendwo sagen, das und das geht nicht. Übrigens sehr interessant im Kontext der Corona-Pandemie, weil es ganz unterschiedliche Staaten gab, die zum Beispiel mit solchen Informationen auch unterschiedlich umgegangen sind. Also wenn man sich mal anschaut, wie Singapur zum Beispiel mit Verschwörungstheorien und mit Fake News im Netz umgegangen sind. Ich erwähne nicht mal China, aber Singapur zeigt das auch. Dann gab es da eine gewisse Radikalität des Eingriffs. Das wollen wir nicht, speziell in Deutschland nicht. Also wir wollen keine staatliche Zensur. Das ist auch ganz gut, denn es gibt viele Staaten, die nicht unbedingt sehr demokratisch sind. Und wir wissen alle, in dem Moment ist die freie Meinungsvielfalt nicht mehr gegeben. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich die positiven Dinge verstärken. Das ist zumindest ein Ansatz, den YouTube versuchen möchte, also hinzugehen und zu sagen, wenn es gute, substanzielle Informationen gibt, dann wollen wir das irgendwie unterstützen. Das große Problem ist nur, dass die klassischen Institutionen keine Ahnung von sozialen Medien haben. Also da sind die echt schlecht drin. Das kann man sehen. Ich nehme mal die Wissenschaft, ja, die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat letztes Jahr ein großes Jubiläum gehabt, hat unter anderem Statements von Prominenten abgefordert. Dieter Nuhr hatte ein Statement gemacht, in dem er sehr klug, kritisch sich mit Wissenschaft auseinandergesetzt hat. Und dann erlebte die DFG plötzlich einen echten Shitstorm auf Twitter und war so wenig kompetent, dass sie einfach diesen Beitrag zuerst einmal depublizierte, was zu noch mehr Shitstorm führte, bis sie dann wieder das Ding reingesetzt hat. Das kann man auch beobachten bei den großen wissenschaftlichen Institutionen, wo die sind auch aktiv auf YouTube, auf Twitter, aber ehrlich gesagt, die wissen nicht, wie es geht. Mhm. Also da brauchen wir dringend mehr Kompetenz, denn momentan haben wir eine Asymmetrie. Wir haben auf der einen Seite manchmal Verschwörungsgruppen oder, wenn ich ins rechte Spektrum gucke, die sehr kompetent mit sozialen Medien umgehen, und die andere Seite, die hat diese Kompetenzen nicht. Also da müsste man viel, viel stärker dran arbeiten.
Die erfolgreichste Kategorie überhaupt bei YouTube sind interessanterweise Wissensformate. Denkt man gar nicht, aber die sind reichweitenstärker als Musik, als Kochen, als die berühmten Katzenvideos, die am Anfang von YouTube standen. Wie muss man sich das Publikum vorstellen? Ist es so, dass auch die gebildeten Schichten, die Menschen, die sich für Wissenschaft und Aufklärung interessieren, in einer Filterbubble leben, die vergleichsweise intransparent ist? Vielleicht 2-3% der Gesellschaft machen mit. Man freut sich darüber, dass so viele Menschen sich das anschauen, aber in Wahrheit sind es immer wieder die gleichen und der allergrößte Teil bekommt es eben nicht mit. Oder ist es eine perforierte Gesellschaft und diese Informationen dröppeln langsam durch in viele, viele Schichten?
Ich glaube, zuerst einmal, wir leben alle in einer Blase und das ist nichts Neues, das gab es schon immer. In der indischen alten Grammatik gab es das Kastensystem und wenn man das mal ein bisschen wohlwollend interpretiert, sagt man, da gibt es einfach bestimmte Gruppen, die Krieger, die Priester etc., die unter sich bleiben. Das gab's bei uns auch. Das heißt, wir haben auch in der Idee zum Beispiel des Bildungsbürgertums in Deutschland einfach auch eine Closed Shop. Wenn man einfach damals rausgegangen wäre aufs Land, hätte man festgestellt, da gibt es viele, die über ganz andere Dinge reden. Also das ist kein neues Phänomen. Diese Blasen gab es immer. Nur es gab Ebenen der Pluralität. Also manchmal Foren, wo dann die Kontroversen, die unterschiedlichen Sichten dennoch zusammengefunden haben, um auf die Art und Weise auch einen Konsens zu erreichen oder zu diskutieren, was ja eine zivilisierte Gesellschaft ausmacht. Und genau das ändert sich, weil das Pluralitätsprinzip natürlich nach und nach ausbleicht. Das heißt, diese Blasen in der heutigen digitalen Medienwelt sind sehr viel fester geworden, die von außen, die Andersdenkenden, die kommen da seltener rein. Und das ist eine Gefahr für alle, übrigens auch für uns. Also wir sind auch im Grunde genommen geprägt von unserer Blase. Und manchmal ist es ganz gut, da wirklich auszusteigen und zu gucken, was denken
eigentlich. Wie machst du das persönlich? Wie steigst du aus deiner eigenen Ranga-Yogeshwar-Blase aus?
Zum Beispiel dadurch, dass ich viel mit Menschen rede, und zwar mit Menschen, die nicht unbedingt zu meinen Freunden oder zu meinem Freundeskreis gehören. Also einfach mal rausfinden, wie denken andere nach. Das war für mich ohnehin immer ein wichtiges Prinzip, auch im Journalismus. Ich wohnte auf einem Dorf oder wohne eigentlich immer noch da. Und das habe ich sehr bewusst gemacht, weil ich gesagt habe, als Mann der Massenmedien kann ich nicht irgendwo in einem Schickimicki-Viertel einer Stadt wohnen, wo ich nur Freunde habe, die die Zeit oder die Süddeutsche lesen, sondern ich muss im Grunde genommen mich exponieren und wissen, was denken andere. Und das ist einfach eine Art Erdung, und die braucht es. Das kann man auch sehr klar systematisieren. Das habe ich auch im Laufe des Lebens gemacht. Ich habe Wochen gehabt, wo ich zum Beispiel eine Skifreizeit betreute mit ganz normalen Menschen von außerhalb. Und das ist ganz hilfreich, weil man in dem Moment merkt, wie denken andere. Das ist zum Beispiel momentan die Situation bei Corona. Ja, wir reden über mRNA-Impfstoffe, wir reden über irgendwelche Virusvarianten und sind uns nicht bewusst, dass, glaube ich, ein ganz großer Teil der Bevölkerung noch immer nicht den Unterschied zwischen einem Virus und einem Bakterium kennt. Also hier hat eine Diskussion stattgefunden, die ganz weit weg ist von den ganz normalen Menschen.
Geschweige denn den Unterschied zwischen DNA und mRNA.
Genau.
Anderes Thema, Ranga, Atomenergie. Eine lebhafte Debatte ist entbrannt um die Zukunft der Atomenergie. Wir stehen gerade vor der Abschaltung der meisten Reaktoren in Deutschland. Wir erleben in Deutschland nolens volens eine Wiederbelebung der fossilen Brennstoffe. 50% des Energiebedarfs werden zurzeit aus Kohle oder aus Gas gedeckt, weil es halt Dunkelflauten gibt, in denen weder der Wind weht noch die Sonne scheint. In der EU ist Atomenergie klassifiziert worden als nachhaltig und grün. Und nicht nur Frankreich möchte intensiv weiter in die Erforschung der Kernenergie investieren. Deutschland geht da in gewisser Weise einen Sonderweg. Nun zeigen Prognosen und Szenarien der Internationalen Energieagentur unter Abteilung der OECD, also vergleichsweise neutral, dass es ohne irgendeine Form klimaneutralen Brennstoffes aus Atomen kommt, in Zukunft kaum gehen wird. In den Szenarien ist eine deutliche Steigerung der Atomenergie vorgesehen. Hältst du es für technisch-wissenschaftlich möglich, Atomenergie zu nutzen in einer anderen Art und Weise, als wir es in den vergangenen Jahren kennengelernt haben? Ohne oder Jahrzehnten ohne Plutonium, ohne Neutronenbeschuss auf Stahlträger, ohne viel radioaktiven Abfall, ohne Mangelbewirtschaftung und ohne Sicherheitsrisiko?
Das ist eine sehr breite Frage. Also als Wissenschaftler muss man immer grundsätzlich sagen, wir leben in einer Welt, in der Dinge möglich werden, die wir vorher als unmöglich erachtet haben. Aber wenn ich den Fokus auf die Kernenergie setze, muss man, glaube ich, mehr sagen. Der Hintergrund ist, dass wir zunächst einmal in Europa diesen Vorstoß hatten, getrieben von den Franzosen. Warum? Weil die Franzosen natürlich ein Land sind, das sehr stark auf Kernenergie setzt, aber nicht, wie man vielleicht meinen könnte, weil Kernenergie besonders nachhaltig ist, sondern wenn man historisch zurückguckt, war das eine Initiative, die zurückging auf General de Gaulle. Damals war es so, dass Frankreich eine Atommacht werden wollte, ganz unbedingt. Und Kernenergie war daran gekoppelt. Also Frankreich muss sozusagen selber in der Lage sein, auch Material für die Bomben zu bauen. Und das ist sozusagen ein langer Strang in die Vergangenheit, der da ist. Ganz im Gegensatz zu Deutschland. Wenn man sich das weltweit anschaut, merkt man auch, dass Kernenergie promoted wird. Immer noch von den Ländern, die natürlich auch nukleare militärische Arsenale haben. Also die USA, China, Frankreich natürlich, Großbritannien und oder Indien oder wo wir dann ganz nervös werden, zum Beispiel der Iran. Das heißt, diese Kopplung zwischen Kernenergie auf der einen Seite in der zivilen Nutzung und auf der anderen Seite in der militärischen Nutzung spielt eine ganz wichtige Rolle. Und man muss verstehen, dass vor dem Hintergrund auch diese Nationen keine Kosten scheuen, um zu sagen, wir wollen Kernenergie, weil sie für uns geopolitisch, geostrategisch eine ganz andere Rolle spielt. Das ist ein bisschen das Lied, was auch durch Frankreich kommt. Also es ist nicht, wie man denken könnte, eine wunderbare, nachhaltige Geschichte, weil viele Faktoren da immer noch unklar sind. Mhm. Ich zähle sie mal auf. Der erste Faktor ist, wir wissen spätestens seit Fukushima, dass Kernenergie wirklich sicher sein muss. Es gibt jetzt Erfahrungswerte von Kernkraftwerken, zum Beispiel in Finnland, die neu gebaut wurden. Also wenn man die wirklich sicher machen möchte, dann werden die extrem teuer. Das heißt, es gibt ein ganz profanes Element, und das heißt, Kernenergie, der Strom, der gewonnen wird durch die Kernenergie, ist extrem teuer im Vergleich zu den Alternativen, die wir haben. Und die Renewables spielen da eine gewichtige Rolle. Die sind also extrem günstig geworden, auch on the long run. Punkt eins, die Kosten. Punkt zwei, die ganze Frage der Endlagerung ist nach wie vor nicht sauber geklärt. Wir stehen hier in Deutschland vor dem Problem, dass wir natürlich auch langfristig enorme Kosten haben. Man hat einen Fonds eingerichtet, wie du weißt, ich glaube etwa 24 Milliarden ist die Basis, aber noch gibt es keine Lösung und wir schieben das Problem vor uns her. Wir haben speziell in Deutschland sogar nach und nach ein Know-how-Problem, weil wir immer weniger Leute haben, die überhaupt noch etwas von dieser Materie verstehen. Und dann haben wir die grundsätzliche Frage dahinter des Brennstoffs. Also Kernenergie braucht, genau wie fossile Energieträger, einen Brennstoff. Und den muss man beschaffen. Und wenn man sich die internationalen Konflikte anguckt, zum Beispiel im Niger, Mali, Niger, wo sogar Europäer militärisch unterwegs sind, dann merkt man, da passiert was anderes. Also im Niger gibt es die größten Uranvorkommen und Areva, die direkt der EDF sozusagen unterstellt sind, also der Électricité de France, die brauchen dieses Uran. Und das ist eben das weitere Narrativ, dass auch die Kernenergie immer auch diese Komponente hat. Man muss an den Brennstoff kommen und damit kauft man sich wieder einen neuen Konflikt ein. Das ist ja das große Problem auch bei der klassischen fossilen Energie, dass wir inzwischen einfach gucken müssen, was ist der Preis, den wir tatsächlich dafür zahlen, denn der ist sehr oft an geopolitische Konflikte gekoppelt. Mhm. Siehe momentan die Gasproblematik mit Russland, siehe natürlich das Öl weltweit. Und das alles spricht dagegen, ganz abgesehen davon, dass die Relevanz der Atomkraft eigentlich relativ gering ist. Also der weltweite Gesamtverbrauch von Primärenergie, der hat bei der Atomenergie einen Anteil weltweit von weit unter 10%. Also wir reden hier über etwas, was sehr gering ist, was auch im Change, also bis man so ein Kernkraftwerk aufgebaut hat, dauert es, und zwar oft viel länger als oft angenommen, die Budgets, die Kosten explodieren. Also das ist ehrlich gesagt eher ein Traum unserer Väter und ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das hatte in Europa jetzt speziell damit zu tun, dass es ein politischer Vorstoß der Franzosen war. Wenn man genauer hinschaut, haben die auch sehr coole Allianzen mit einigen osteuropäischen Staaten gemacht, um das durchzusetzen. Und das ist keine langfristig befriedigende Antwort auf das große Problem Energie, was wir haben.
Das klingt sehr überzeugend und ich kann viel von dem, was du sagst, auch abgewinnen. Was mich nur verunsichert in dieser eigenen Meinung, die ich auch pflege, ist die doch beträchtliche Menge an Wagniskapital, die weltweit in neuartige Atomtechnologien fließt. Und zwar nicht in Bau neuer Reaktoren alten Typs, sondern neue Technologien. Ein Beispiel, Fusionsenergie, gefundet mit privatem Wagniskapital, mehr oder weniger ohne staatliche Förderung, weltweit 32 Unternehmen, die sich damit beschäftigen. In Deutschland das bekannteste Marvel Fusion in München. Völlig neuer Ansatz, anders als ITER, der große Fusionsreaktor, arbeitet man nicht mit hunderte Millionen heißem Grad heißem Plasma, das mit Magneten an Ort und Stelle gehalten wird, sondern es handelt sich um kalte Fusion. Es geht um quantenmechanische Effekte. Es geht darum, mit neuartigen Lasern in neuartigen Brennstoffen ohne Neutronenemissionen Elektronen unter Photonendruck zu setzen, so stark, dass sie sich magnetisch aufladen und sich dann gegenseitig sozusagen die Fusion hineindrücken. Alles nicht erprobt, alles ganz am Anfang. Und natürlich ist der analogische Schluss nicht zulässig, dass viele Technologien eben früher unvorstellbar waren. Das stimmt ja auch, aber hattest du auch gesagt, aber nicht alles, was unvorstellbar ist, wird Wirklichkeit, völlig ohne Frage. Aber gibt dir das auch manchmal zu denken, warum stecken so viele Privatleute so viel Geld in solche neuen Ansätze?
Also ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich bin überhaupt kein Mensch, der gerne spekuliert, aber ich habe einmal im Leben so richtig spekuliert und das war genau in dem Kontext Cold Fusion. Damals gab es ein Experiment von Pons und Fleischmann und die behaupteten, sie könnten Kernfusion, kalte Kernfusion machen innerhalb eines Festkörpers. Und damals war es so, dass ich mir das Paper genau anguckte. Die hatten ein Meeting am CERN. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist so cool, das müssen wir mal selber nachmessen. Und ich hatte mir das Paper angeschaut und die Neutronenmessung war so ein bisschen, also Neutronenmessen, das muss man können. Und ich habe meine Freunde in Jülich angerufen und wir haben ein Setup gemacht. Und ich bin damals, als junger Redakteur, habe ich mein ganzes Geld in Palladium investiert. Ich bin also zur Sparkasse nach Köln, ich habe gesagt, ich möchte Palladium kaufen. Der wusste nicht, was das ist. Und habe rein und dann ein paar Tage oder es war anderthalb Wochen später, sah ich, da gibt es keine Neutronen. Das hat Herr Pons damals nicht so gut gemessen. Und dann habe ich das Palladium wieder verkauft und der Mann in der Sparkasse, der ist einfach rückwärts gefallen, weil er gesagt hat, woher wissen Sie das? Was ist das? Es war so wie Magie. Ich habe mir davon übrigens meinen ersten Flügel gekauft.
Also es hat sich gelohnt, ja.
Es hat sich gelohnt, aber was, und jetzt komme ich wirklich zur Gory Nuclear Physics. Es gibt, ich sag mal so, eine diffuse Hoffnung, dass es neben der beschwerlichen Kernfusion, die wir alle natürlich jeden Tag bewundern können, wenn wir uns die Sonne angucken, dass so etwas in irgendeiner alternativen Form auch hier zur Nutzung der Energie möglich wäre. Und ich muss einfach sagen, ich habe viele Freunde, die in der Kernfusion seit Jahrzehnten arbeiten. Und wenn es einen Satz gibt, den ich immer wieder gehört habe, und zwar fast zeitunabhängig, auf die Frage, wann sind wir so weit, kam immer die Antwort, etwa in 20 Jahren.
Ja, das ist immer die gleiche Antwort, schwer zu überprüfen.
Ja. Und insofern glaube ich einfach nicht daran, weil dahinter auch ein besonderes Narrativ steckt. Und das ist das Narrativ unserer Väter. Das Narrativ heißt, es gibt irgendeine neue Form und damit haben wir auf einen Schlag das gesamte Energieproblem auf dieser Erde gelöst. Das war die tiefe Hoffnung auch bei der zivilen Kernenergie, aber das war definitiv die treibende Kraft bei der Kernfusion. Und was wir, glaube ich, inzwischen alle gelernt haben, ist, es gibt nicht so die große Lösung, mit der alles möglich ist. Das ist vielleicht das Beschwerliche auch auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, zu verstehen, dass es lokale Lösungen gibt, dass es einen Mix gibt, dass in der einen Region der Wind besser funktioniert, in der anderen das Biogas oder die Geothermie. Ich im Moment sitze zum Beispiel hier in der Schweiz, draußen gibt es einen Schneesturm, der tobt und meine Wohnung hier, die wird von Erdwärme getrieben. Der Strom, der stammt von einem kleinen Wasserkraftwerk, das Dorf unten hat. Also es gibt Alternativen, aber die sind halt komplizierter als diese eine große Maschine. Das ist eine romantische Vorstellung und natürlich gibt es in Sachen kalter Kernfusion so einen Strang, der bis heute weitergeht und Leute immer noch spekulieren. Aber da bin ich dann ein bisschen vielleicht auch scharf, denn in der Kernphysik kenne ich mich, glaube ich, ganz gut aus. Und da kommen einfach Vorstellungen, wo ich sage, yo, das ist nett. Das klingt wahrscheinlich für den Laien sehr imposant, aber where is the beef?
Und trotzdem, der photoelektrische Effekt, der einen wichtigen Anteil unserer Energieversorgung heute schon ausmacht und in Zukunft noch größer und wichtiger werden wird, ist auch erst vor 110, 115 Jahren von Einstein beschrieben worden. Die Wärmepumpe, die da läuft, oder der Wärmetauscher, die Geothermie-Wärme, die dein Haus gerade aufheizt, beruht auf Gleichungen, die Maxwell vor auch 150 Jahren, 200 Jahren, glaube ich.
Ja, vielleicht noch ein bisschen später. Carnot, ja, würde ich da.
Ja, gut. Also auf jeden Fall alles Entwicklungen, ja, von denen unsere Urgroßeltern noch gar nichts wussten. Die heizen heute ein Haus. Hätten wir die gefragt, hätten die auch gesagt, das wird niemals funktionieren. Nochmal, ich will nicht analogisch argumentieren. Ich will nur sagen, ob dir das zu denken gibt.
Ich bin immer offen. Also ich glaube, das Wichtigste dabei für uns alle ist, im Offen werden, also Pablo Picasso hat es mal so ausgedrückt, indem er gesagt hat, das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt. Also das Offenwerden neuer Möglichkeiten ist total wichtig. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, es braucht dabei natürlich auch eine vernünftige Basis. Und wenn Leute heute rumspinnen, und es gibt Beispiele dafür, es gibt die AfD hat ein Institut, was sie in Berlin betreibt. Das ist kein Institut, wenn man genau hinschaut, das ist sozusagen ein Verein, die alle sagen, oh, da gibt es diese andere Kernenergie etc. Ich glaube, da muss man zweimal hinschauen und auf der anderen Seite gibt es Optionen, die ganz gut funktionieren, die auch tragend sind, die auch weltweit implementierbar sind. Und ich sage, die sollten wir nutzen. Also wenn ich nochmal zurückgehe auf das Thema Kernenergie, ich sag mal, eine ganz einfache Frage macht auch schon einiges deutlich, nämlich wie viele Nationen sollen denn Kernenergie nutzen? Werden wir vielleicht nervös, wenn manche Nationen, die vielleicht nicht so industrialisiert sind oder militärisch bestimmte Ambitionen haben, wenn die auch Kernenergie nutzen? Diese Frage sollten wir uns ehrlicherweise auch stellen. Also ich glaube, es ist einfach komplexer. Es ist nicht diese eine One-Solution-Fits-All, von der viele träumen.
Ranga, du hast einen Enkel. Und der Enkel heißt Emil. Das ist der Sohn deines Sohnes Julian, der übrigens zufälligerweise bei Haie arbeitet. Und Emil liegt dir ganz besonders am Herzen. Und du redest über Emils Zukunft. Was verbirgt sich dahinter?
Na, was sich dahinter verbirgt, sind drei Gedanken. Der erste ist, wenn man so einen kleinen Wurm auf dem Arm hat, dann ist mir bewusst geworden, und zwar ganz nah, ganz physisch, diese Generation wird das nächste Jahrhundert erleben. Also wenn wir von Zukunft reden, dann wird das für diese Generation eines Tages Gegenwart sein. Das zweite ist, diese Generation Emil wächst auf, indem sie zum Beispiel mit einer Selbstverständlichkeit mit Maschinen spricht. Schon jetzt. Und die spannende Frage ist, was wird sich alles verändern im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte? Und das dritte ist, diese Generation wächst auf mit natürlich den Herausforderungen der Nachhaltigkeit, der Ressourcenthematik, die wir haben, der Bevölkerungsthematik, die wir haben. Und wie kriegt man das unter einen Hut? Und was ich natürlich total spannend finde, ist wirklich mal den Versuch zu wagen, in die Zukunft zu gucken und wirklich zu überlegen, was wird diese Generation anders machen? Und ich glaube, die steht vor einem Umbruch, den wir uns kaum vorstellen können. Ich bin überzeugt, wir leben in einer Zeit, wo der Umbruch vergleichbar ist mit der industriellen Revolution, wo alles sich ändern wird. Die Art und Weise, wie ein Staat funktioniert, die Art und Weise, wie Arbeit funktioniert, die genaue Definition von Biologie, von Vorhersagemöglichkeiten, auch in Bezug auf Krankheiten, die natürlich wieder uns, unser Leben, unsere Gesellschaft verändern werden. Und das ist eine unglaublich spannende Zeit. Und ich finde, darüber möglichst realistisch nachzudenken, ist sehr interessant, weil man natürlich dadurch auch vieles hinterfragt, was wir momentan tun, aber weil man auf der anderen Seite auch damit merkt, wo sind die wirklichen Prioritäten im Leben. Total spannend.
Wie alt ist Emil jetzt?
Jetzt ist er gerade etwas über 2.
Welchen Rat, wenn Emil dich jetzt fragen würde, tut er mir zwar noch nicht, aber welchen Rat, Opa, gib mir einen Rat, welchen würdest du ihm geben? Würdest du ihm sagen, hör auf gar keinen Fall auf meinen Rat, weil mein Rat kann in der Zukunft nur falsch sein, weil ich bin aus dem falschen Jahrhundert? Oder würdest du ihm einen konkreten Rat erteilen?
Sei offen. Sei offen, probiere aus und trau dich, denn die Geschichte zeigt immer, dass wir Sprünge machen und deine Generation hat das Riesenpotenzial, nicht nur einen, sondern ganz viele dieser Sprünge zu machen. Und am Ende werde ich als alter Opa möglicherweise viel von dir lernen und sagen, wow, so hätte man es auch machen können.
Sei offen, das ist das, was man früher unter Helmut Schmidt als Sekundärtugend bezeichnet hätte. Mein Großvater hat mir damals noch einen sehr konkreten Rat gegeben, sagte, werd Bergbauingenieur, im Steinkohlebergbau liegt die Zukunft. Das hat er wirklich ernst gemeint und aus vollem Herzen mir mitgegeben, weil das war seine persönliche Berufserfahrung. So konkret kann unser Rat heute nicht sein. Das heißt, wir geben eher weiche Sekundärtugenden als Rat mit, denn konkrete Karriereempfehlungen, weil nichts mehr so bleibt, wie es ist.
Genau, also das, glaube ich, ist sehr wichtig und das ist vielleicht auch ein Stück Haltung, wo wir alle, also nicht nur diese junge Generation, aber wo wir selbst auch immer wieder lernen, nämlich auch auf die Gefahr hin, dass wir etwas vielleicht viele Jahre oder sogar Jahrzehnte so und so gemacht haben, uns die Chance zu geben und zu sagen, das geht vielleicht auch wirklich anders. Und das kostet sehr viel, weil man im Grunde genommen seinen Status ablegen muss, seine Scheinkompetenz ablegen muss und sagen muss, okay, ich lerne mal, es geht auch anders. Und das nenne ich eben im Offenwerden neuer Möglichkeiten. Also diese Freude daran zu haben, auch zu sagen, wow, es gibt so viel zu entdecken, fang heute schon an.
Ganz herzlichen Dank und schöne Grüße an Emil von uns allen. Danke fürs Mitmachen. Janga Jogeshwar war das. Vielen Dank.
Danke auch.
Das war der HIGH Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer HIGH GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese@high.co. Und zum Abschluss noch eine Einladung. Haben Sie Lust, Teil unserer Mission zu werden? Wir wachsen kräftig und suchen daher Verstärkung für unsere Consulting-Teams auf allen Ebenen, von Praktikanten und Praktikantinnen bis hin zu Teamleads. Mehr finden Sie dazu auf unserer Karriereseite unter high.co/career. hy.co/career.